Ho, 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 ho! Herzlich willkommen bei unserer Weihnachtsfolge von unserem Podcast Cross
Over, der nischige True Crime Comedy Podcast. Ich bin Carmen.
Und ich bin eine Michelle, ne?
Und wir wünschen euch
frohe Weihnachten! Mensch, ist jetzt schon wieder so weit, Carmen, das kann doch nicht sein!
Gerade noch die alten Lebkuchen weggeräumt und
zack, sind schon wieder neue da.
Das Jahr ging zack vorbei.
Zack, vorbei war das C-Wort da und dann
ja, das lass C-Wort. Uns nicht über das C-Wort reden, genau. Lass uns lieber über das W-Wort sprechen.
Das W-Wort? Weihnachten. Ach, schön. Also ich bin ja tatsächlich ein richtiger Weihnachtsfan schon und freue mich jedes Jahr. Und für mich ist es auch immer irgendwie was Besonderes. Wie ist es bei dir so? Freust du dich da auch drauf?
Ja, also schon, aber eher verhaltener auf jeden Fall. Klar, ich freue mich da drauf. Zeit mit meiner Familie zu verbringen, auch eigentlich normalerweise so auf den größeren Rahmen. Es gibt Cousins, Cousinen, die sehe ich irgendwie nur einmal im Jahr und deren Kinder. Und es ist dann schon immer was Besonderes, an Weihnachten nicht zu sehen. Dann datet man sich kurz ab, was so das ganze Jahr über passiert ist. Dann verspricht man sich, man hat mehr Kontakt und dann gibt es nächstes Jahr genau das gleiche
Jahr wieder. Und wenn man einfach zusammenkommt.
Ja, es ist ja schon schön. Auch immer mit irgendwie viel Stress verbunden. Ja, ja, und natürlich gibt es auch immer besonders gutes Essen. Michelle, was gibt's denn Weihnachten bei euch?
Ja, also bei uns kocht immer der Vater, ne? Mhm. Also Shoutout an meinen Papa, an Super Dad, ne? Der köchelt immer was Leckeres, ist immer unterschiedlich. Also mal wirklich was Bürgerliches und so, ne? Mal ein bisschen was Feineres, sagen wir es mal. Die Würstchen mit Kartoffelsalat gab es bisher noch nicht.
Okay.
Ja, es verändert sich immer und dann eigentlich gibt es auch immer irgendein Raclette oder Fondue oder so. Es ist halt einfach gesellig. Und ich finde, auch darum geht's. Also klar kann man den tieferen Sinn von Weihnachten natürlich diskutieren. Ja, also wenn ich an Weihnachten denke, dann, ich weiß noch, als ich klein war, es gab so eine Weihnachtsshow im Radio. Da wird jetzt wahrscheinlich meine Schwester, die hoffentlich zuhört, auch ein bisschen schmunzeln. Und ich finde es auch tatsächlich ein bisschen verrückt und es erfüllt mich fast mit Stolz, dass ich auch am 24. eine Folge rausbringe mit dir zusammen und ja, dass Leute die eventuell an Weihnachten anhören, weil ich finde es irgendwie schön, wenn man noch so am 24. so ein bisschen zur Ruhe kommt. Ich weiß, das ist in 90% nicht der Fälle. So, aber ich habe es früher als Kind sehr genossen, Hörspiel zu hören und dieses diese Vorfreude. Das war eine Folge beim WDR, glaube ich, WDR 5 oder so. Ich weiß noch, wie meine Schwester und ich immer rumgerannt sind. Papa, wir müssen WDR 5 anmachen, weil da kommt jetzt Lilliput. Und dann waren es irgendwie, ich weiß nicht, 7 oder 8 Stunden. Bis wirklich abends haben die einen begleitet. Und es war immer so ein Mix aus Hörspielen und aus Musik. Und dann konnte man da auch anrufen. Mhm. Ne? Und Michelle natürlich. Ne? Ich war ja immer schon hier Aufmerksamkeit irgendwie bedacht und wollte gehört werden. Und ich hatte auch schon relativ Telefon und so. Und dann habe ich irgendwann, da habe ich da angerufen. Ne?
Und bist durchgekommen?
Dann bin ich durchgekommen. Und meine Mutter hat das unten gehört. Und erst meine Oma und alles angerufen. Und
hey, was hast du dann gemacht? Denn?
Ja, ich habe dann gesagt so, ja, hallo, ich bin die Michelle und ich würde gerne ihr Kinderlein Comet spielen. Ach, auf dem Keyboard. Und dann habe ich live im Radio ihr Kinderlein Comet gespielt.
Ja, da war der Weg ja schon geebnet.
Ja, auf jeden Fall. Und am meisten habe ich es gemacht wegen, damals hat man ein Headset bekommen für einen PC. Mhm. Da weiß ich noch, das ist niemals angekommen bei mir, leider. Und irgendwie noch ein Hörspiel. Und das habe ich auch echt lange gehört als CD. Da erinnere ich mich immer gerne dran zurück. Das war immer eine sehr, sehr schöne Zeit.
Ja, mir fällt gerade ein, bei uns war das früher immer so, dass wir uns in unserem Zimmer, also mein Bruder und ich, uns in unserem Zimmer versteckt haben. Mhm. Und dann hat meine Mutter die ganzen Geschenke unter den Weihnachtsbaum gemacht. Und
oder das Christkind, man weiß es nicht.
Ja, also das war natürlich das Christkind. Und halt den Baum angezündet. Und dann gab es so eine Glocke. Und dann gab sie geklingelt. Und dann hieß es, okay, das Christkind war jetzt da. Und jetzt dürfen wir halt ins Wohnzimmer kommen. Und dann war halt alles schön beleuchtet. Die Geschenke waren da und so. Und natürlich, mein Bruder und ich, wir waren immer super neugierig. Und dann sind wir lauschen gegangen. Und meine Mutter hat in dem Moment gerade telefoniert. Und ich war mir sicher, okay, jetzt redet sie gerade mit dem Christkind. Und es war für mich, ich weiß, da war ich so kurz am Zweifeln, gibt's das Christkind wirklich? Und dann habe ich das halt gehört und war so, okay, safe. Auf jeden Fall, das Christkind war da. Meine Mama hat auch immer auf die Balkontür dann so gerade zugemacht, wenn wir gekommen sind. Ach, es ist gerade weggeflogen. Und ja, weil
auch so mit so Fußstapfen oder so. Manche machen ja noch nee, so richtig Arbeit und machen du, so einen
Kutschschnee. Du, ich hab eh alles geglaubt, deswegen, ja. Ne, telefonieren hat schon gereicht, um mich zu überzeugen. Dann irgendwann später war mir dann klar, okay, das Christkind, das ist eine Lüge, das gibt's nicht. Und ich weiß noch, ich war so sauer, ich war richtig sauer. Und bin ich zu meinem Bruder gegangen. Die lügen dich nur an. Das Christkind gibt's gar nicht. Die Geschenke, das kaufen alles Mama und Papa. Das ist voll die Lüge. Das gibt's gar nicht. Und mein Bruder glaubt immer so, mir doch egal, ob ich krieg Geschenke. Aber ich war so, ich weiß nicht, ich war richtig enttäuscht. Und es war halt auch Weihnachten. Und
dann hast du einen älteren oder einen jüngeren Bruder?
Der ist jünger als ich. Mhm. Und ja, ich weiß noch, dass wir dann zu meiner Tante gefahren sind an Weihnachten. Und ich war im Auto und hab echt geschmollt, weil ich war so sauer. Oh,
ich glaube, das zerbricht auch irgendwie.
Ich glaube, ich war nicht sauer, dass mich meine Eltern angelogen haben, sondern einfach enttäuscht, dass es ja das Christkind nicht gibt.
Ja.
Dann wollte ich meinen Bruder aufklären.
Oh, dem war's irgendwie, du warst immer schon am True Crime interessiert.
Damals schon.
Herrlich. Ja. Ja, ich kann mich da gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das rausgefunden habe. Irgendwie habe ich es immer so hingenommen. Aber ich weiß noch, wir ziehen uns auch immer, also bei uns war es immer so, dass wir uns auch wirklich schick anziehen.
Ja, wir auch. Ne?
Also wirklich festlich und haben das wirklich sehr zelebriert. Und Klein Michelle wollte natürlich ganz festlich sein und hatte irgendwie vorher wahrscheinlich geschenkt bekommen oder so. Auf jeden Fall hatte sie Glitzernagellack bekommen.
Ja.
Und ich weiß, dass meine Schwester jetzt wahrscheinlich schon am Hörer hängt und oder was heißt am Hörer, an den Kopfhörern und zusammenbricht, weil sie ahnt, welche Story kommt. Ich wollte natürlich ganz schick aussehen und ganz toll aussehen und hatte gesehen, dass man ja auch sich die Augen schminken kann.
Oh nein.
Und bei uns war auch immer so kurz vorher meine Großeltern kamen und es war immer irgendwie Hektik noch so, ne? Und alle waren irgendwie aufgeregt und alles musste gemacht werden und meine Schwester und ich waren oben und dann plötzlich nur ein Schrei und dann habe ich mir halt diesen Glitzernagellack meine Augenlider gemacht.
Oh nein. Oh nein.
Und ja, bin dann schreiend die Treppe runtergelaufen und mein Vater hat nur gedacht so, was machst du hier, meine Mutter? Und hat das dann irgendwie wieder gerettet. War auch nicht so viel, das war ja nur irgendwie, ich habe es ja sofort gemerkt, quasi, dass es wehtut, ne? Und hatte da jetzt keinen Schaden, aber es war nur so.
Das hätte aber auch echt in die Hose gehen können.
Auf jeden Fall. Und so also kurz vorher. Okay. Ja, das sind dann so Geschichten, die man wirklich nie vergisst und die ganz belustigend sind.
Ja, tolle Weihnachtsgeschichte.
Ja, heute kann ich drüber lachen.
Ja, okay. Ja, aber ist ja zum Glück alles gut gegangen.
Auf jeden Fall. Oh Mensch, dann muss ich mir jetzt erstmal ein Lebküchlein hier gönnen,
ja,
der hier vor mir steht.
Ach, ja, apropos Lebkuchen, ich bin ja vorhin extra noch mit meinem Fahrrad zum Supermarkt gefahren, um uns Lebkuchen und ein bisschen Weihnachtstee.
Wir haben es uns ein bisschen gemütlich
gemacht. Damit wir auch ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen. Und ich bin jetzt schon ziemlich lange nicht mehr Fahrrad gefahren, weil ich gerade immer mit der Bahn zur Arbeit fahren muss. Mich ein bisschen ärgert, weil ich sehr gerne Fahrrad fahre. Und mein Fahrrad steht hier immer unten vor der Haustür und ich wohne relativ in der Innenstadt.
Zentral gelegen.
Zentral gelegen, genau. Und jedes Mal, wenn ich runtergehe, ich habe einen Fahrradkorb, ist irgendwie Müll in meinem Fahrradkorb. Und das, obwohl mein Fahrrad so 2 bis höchstens 5 Meter von dem Mülleimer entfernt steht. Wirklich jedes Mal, egal wie lange ich oben bin, egal wie lange ich nicht fahre, es ist jedes Mal Müll in meinem Fahrradkorb. Und ich verstehe das nicht. Was denken Sie, Leute? Ich so, der Mülleimer ist mir jetzt aber ein bisschen zu weit weg. Ich stehe gerade super praktisch vor meinem Fahrrad. Ich weiß nicht, stehen Leute vor meinem Fahrrad, finden da Versammlungen statt, denken sich, oh, was für ein schönes Fahrrad.
Versammlungen.
Hier möchte ich mal ein bisschen verweilen. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Und es ist auch immer voll eklig, weil so Taschentücher da drin liegen. Letztens war dann angekauter Kaugummi drin. Richtig widerlich. Und ich verstehe es nicht. Da ist ein Mülleimer 2 Meter entfernt.
Wahnsinn.
Oh, ja, und den, also weil ich jetzt auch echt lange nicht mehr gefahren bin. Mein Fahrrad hat mich auch ganz schön vermisst.
Aber hatte das einen Grund, warum du nicht gefahren bist?
Naja, weil ich halt immer mit der Bahn zur Arbeit und ansonsten es ist halt gerade Lockdown und man soll keine Leute treffen.
Ja, also
ich, keine Ahnung, ich nehme jetzt auch nicht mein Fahrrad und fahre nur ein bisschen
durch den Park. Ganz
fahren. Ja, dann gehe ich lieber spazieren.
Ja, das stimmt.
Aber es war sehr schön heute, wieder Fahrrad zu fahren, nachdem es dann wieder sauber war. Ja.
Hast du alles ausgeleert?
Ich habe es ausgeleert. Ich habe tatsächlich ja immer Taschentücher und Desinfektionsmittel dabei. Und das ist dann... Ich weiß nicht, manchmal denke ich mir auch, die Leute denken sich auch jedes Mal, wenn ich Fahrrad fahre, desinfiziere ich erstmal meinen Korb. Ja, ich weiß auch nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, crazy. Ja, ja. Manchmal fragt man sich wirklich, was in den Köpfen der Leute so abgeht.
Ne? Ja, ich versuche mal, das nächste Mal festzuhalten und euch Fotos davon zu schicken. Das habe ich echt wirklich jedes Mal so. Und da ist mir auch aufgefallen...
Die könnten da ja auch mal Geschenke reinmachen oder so.
Das ist es halt, das ist Weihnachten. Nur so eklige Sachen. Und nicht mal irgendwie... Keine Ahnung, letztes Mal war da ein angebissenes Brötchen drin. Warum? Lassen die dann da lang beißen? Ach ja, voll praktisch, ein Fahrradkorb. Da könnte ich das ja gerade mal entsorgen. Da will mich jetzt keinen Hunger
mehr. Ach, ich habe jetzt gerade keinen Hunger mehr, also schmeiße ich es da rein.
Ich verstehe es nicht. Vielleicht hasst mich auch irgendwie ein Nachbar oder so.
Ach, Quatsch.
Ich weiß nicht. Oh, und ich hatte heute auch, als ich Fahrrad gefahren bin, oh Gott, ist voll die Story, die ich heute erlebt habe, das erste Mal Handschuhe an seit diesem Jahr. Und da ist mir irgendwas aufgefallen und ich wollte fragen, ob du das auch so machst, wenn du Handschuhe anziehst, dass du dann so zweimal in die Hände klatschst mit den Handschuhen, um zu gucken, ob die richtig sitzen.
Okay, also an meinem Gelächter kann man vielleicht erkennen, in die Hände klatschen?
Ja, du ziehst die Handschuhe so drüber
und dann
macht man so.
Nee.
Nein?
Ihr könnt uns das ja mal wissen lassen, ob ihr das macht. Also, aber ich muss zugeben, ich ziehe auch nicht so oft Handschuhe an, weil mich das irgendwie immer, es stört mich irgendwie immer.
Ich finde so, der Moment, wo man die anzieht, der ist irgendwie schon ganz schön, da finden sich die Hände so weich und warm an und dann klatscht man so, ja, das klingt halt auch irgendwie anders.
Wie so ein kleiner Affe, den man so aufziehen kann.
Nein, schon, ist schon ein seriöses Klatschen. Weil ich bin ja auch sehr seriös.
Auf jeden Fall.
Ja,
seriöses Klatschen.
Okay, offensichtlich.
Offensichtlich die
ist das mein Ding. Na, wer weiß. Nur weil du das nicht machst?
Das stimmt.
Macht ihr das denn? Bitte sagt ja. Ja, das war auf jeden Fall mein Erlebnis heute. Mein Fahrraderlebnis. Und ja, haben wir Lebkuchen hier.
Herrlich, Leute.
Herrlich.
Tja, also apropos Korb, ne? Also ich bin immer noch Single, ne? Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt, falls einer eventuell dran gezweifelt hat.
Jonathan, du machst jetzt einen Partneraufruf. Oh Gott. Alright.
Ich habe jetzt mal überlegt, ob ich irgendeine lustige Geschichte noch mit Fahrrad oder Korb habe, aber wenn ich Korb höre, denke ich direkt an. Aber dazu ein anderes Mal. Ein
anderes Thema. Können wir mal eine
Dating-Folge machen?
Eine Dating-Folge machen?
Ja.
Ja.
Das wird bestimmt cool.
Ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Darf ein
Mist. Da hat die Carmen einiges zu berichten.
Das wird allerdings nicht sehr comedy-lastig, sondern eher, ja. Ja, so viel zu Dating. Ja, es ist ja jetzt Weihnachten und wir wissen tatsächlich noch nicht genau, ob wir es noch schaffen werden, dieses Jahr eine Folge aufzunehmen, wegen dem C-Wort. Und da ich ja auch noch nicht weiß, ob ich dich, Michelle, jetzt nochmal sehe dieses Jahr, habe ich noch eine Kleinigkeit für dich.
Was? Oh mein Gott.
Moment. Aber so, es ist nur eine Kleinigkeit.
Oh mein Gott.
Aber hier.
Ist das ein Geschenk? Aber für was denn? Für Weihnachten?
Nein, für jetzt. Pack's jetzt aus.
Aber wenn, das bringt Unglück.
Es ist kein Weihnachtsgeschenk.
Okay, es ist einfach nur ein...
Es ist einfach ein Folge 3 Geschenk. Oh. Es gibt es nicht jede Folge ein Geschenk.
Nein.
Nein.
Oh nein, aber ich habe
nichts. Es ist wirklich nur eine Mini-Kleinigkeit.
Okay, also...
Ja.
Ich packe auf.
Keine Erwartungen.
Ich würde sagen, es ist ein Bilderrahmen.
Vielleicht.
Wir schauen.
Ja, für euch als Erklärung, es ist ein Foto von Michelle und mir und es ist tatsächlich das erste Foto von uns, unser erstes gemeinsames Foto und ich bin da letztens drüber gestolpert und mich direkt in die Zeit zurückgerührt. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment, da war ich noch so richtig Fangirl und jetzt sind wir einfach Freundinnen.
Ja.
Und das ist sehr schön und das sagt dieses Bild einfach sehr aus.
Auf jeden Fall. Wir strahlen über beide Ohren.
Ja.
Und ich habe meinen coolen Team-Look-Pulli an und die kam ihr Glitzer-Outfit. Mhm. Und passend dazu, ich glaube, sie hat es mit Bedacht ausgewählt, gibt es einen Glitzerbilderrahmen.
Oh, sehr, sehr schön.
Oh, danke, liebe Karin.
Sehr gerne.
Oh.
Ja, genau, es ist kein besonders gutes Bild. Es ist irgendwie so ziemlich weich gezeichnet von meinem Handy. Und irgendwie der Ausschnitt ist ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie...
Egal.
Ich finde, das beschreibt einfach unsere Geschichte sehr gut.
Das sind einfach wir. Da machen wir gleich noch ein Foto und posten das bei uns auf der Instagram-Seite, wenn die dann irgendwann mal aktiv ist. Vielleicht, also wenn ihr es hört, müsste sie schon aktiv sein.
Hopefully.
Ja, ach, wie schön. Ach. Ja, danke, liebe Carmen. Es ist richtig, richtig schön. Und ich werde mir auch noch was einfallen lassen hier. Normalerweise bin ich ganz gut im Geschenk machen.
Nein, es ging mir jetzt ja auch gar nicht darum, dir ein Geschenk... Also, es war einfach nur, weil ich das Foto gesehen hatte und mir dachte so, wow, was sich seitdem irgendwie alles verändert hat. Und was wir jetzt einfach haben und dieses Foto einfach so der Anfang von allem war.
Ja.
Und deshalb musste ich es einfach ausdrücken und dir geben. Und
richtig schöne Idee.
Und dann dachte ich mir, wenn nicht zu Weihnachten, wann dann?
wann dann? Ach, herrlich. Aber ihr wisst ja, es ist ja ein True Crime Comedy Podcast. Und natürlich warten wir jetzt auch ganz gespannt auf den Fall von der Carmen.
Ja, um die ganze aufgebaute Weihnachtsstimmung jetzt wieder ein bisschen zu zerstören.
Düdüm.
Mein heutiger Fall ist... ja, etwas heikel. Ich habe auch lange überlegt, ob ich ihn machen soll, habe mich jetzt aber dafür entschieden, möchte aber vorher auf jeden Fall eine kleine Warnung aussprechen, da dieses Ereignis eins ist, an das wir uns definitiv alle erinnern und vielleicht auch davon betroffen sind und auch, weil es Anfang dieses Monats ein ähnliches schlimmes Ereignis gab. Mein Fall heute dreht sich um den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin. Einen Großteil meiner Informationen habe ich aus der Zeitverbrechen-Folge vom 17. Dezember 2019 und dem dazugehörigen Artikel in der Zeit vom 6. April 2017. Namen, die ich erwähne, habe ich dieses Mal nicht geändert. Sascha und seine Mutter lieben Berlin. Dieses Großstadtflair, diese Aufregung. Immer und überall gibt es etwas zu sehen, zu entdecken, zu unternehmen. Ganz anders als in dem Heimatdorf in der Nähe von Neuss. Es ist nicht der erste Trip der beiden nach Berlin, doch dieser soll ein besonderer werden, denn dieses Mal fahren die zwei in der Adventszeit. Großstadtflair gepaart mit Weihnachtsstimmung. Perfekt. Was für ein toller Trip. Was für eine tolle Zeit. Die beiden hatten einen schönen zweiten Tag in Berlin, haben Weihnachtsshopping gemacht. Es war vor allem wichtig, ein Geschenk für Norbert, Angelikas Mann und Saschas Vater zu finden. Angelika und Norbert sind dieses Jahr seit 35 Jahren verheiratet. Norbert ist in Neuss geblieben. Diese Berlin-Trips, das ist ein Mutter-Sohn-Ding. Sascha arbeitet als Pilot, ist dadurch viel unterwegs, sieht seine Eltern nicht mehr allzu oft. Umso mehr genießt er jetzt die gemeinsame Zeit mit seiner Mutter. Die beiden haben heute viel gelacht, gut gegessen und jetzt lassen sie den schönen Tag noch gemütlich bei einer Tasse leckerem Glühwein ausklingen. Sie unterhalten sich mit den anderen Menschen am Glühweinstand. Die Stimmung ist ausgelassen. Weihnachtslieder ertönen. O du Fröhliche. Und dann... dann ist 20.03 Uhr. Am 4. April 2011 kommt ein Boot auf der italienischen Insel Lampedusa an. Im Boot befinden sich Geflüchtete aus hauptsächlich Tunesien und Libyen, die ihren Weg nach Europa suchen. Unter ihnen auch ein 18-jähriger Mann. Seine Fluchtgründe unterscheiden sich aber deutlich von denen seiner Mitreisenden. Jener Mann wächst in Tunesien auf. Er beginnt schon in seiner Jugend mit kleinen kriminellen Handlungen. Er dealt, nimmt selbst Drogen, hat früh Ärger mit den Behörden und wird sogar einmal festgenommen. Um einer drohenden Haftstrafe zu entkommen, besteigt er mit Erreichung seiner Volljährigkeit das Boot nach Italien und verlässt Tunesien. Er flieht von seiner Perspektivlosigkeit, aber vor allem auch vor den dort ansässigen Behörden. Aber anstelle eines neuen Lebens voller Möglichkeiten und Freiheiten sind auch in Italien Behörden am Werk. Er kommt zunächst in ein Aufnahmelager. Hier verschlüsselt er seine Identität und gibt sich als 16-Jähriger aus. Denn Minderjährige haben laut europäischem Asylrecht bessere Chancen auf Asyl und genießen mehr Schutz. Wegen seiner angeblichen Minderjährigkeit wird er in Sizilien in einem Wohnheim für Jugendliche untergebracht. Dort möchte er offensichtlich nicht sein. Er trinkt, randaliert, begeht Brandstiftung und verprügelt einen Betreuer. Daraufhin wird er im Oktober 2011 in Italien wegen Brandstiftung und Körperverletzung zu 4 Jahren Haft verurteilt. Während seines 4-jährigen Gefängnisaufenthaltes kommt es immer wieder zu Prügeleien mit Mitgefangenen, sodass er immer wieder verlegt werden muss. Die 4 Jahre Gefängnis verbüßt er in 6 verschiedenen Einrichtungen. Spätestens hier zeigt sich, wie voll mit Aggression und gewaltbereit dieser Mann ist. Nachdem er die 4 Jahre Haft in Italien abgesessen, er immer noch Gewaltpotenzial hat, sind ihm die Wege, legal in Europa zu bleiben und Asyl zu bekommen, verwehrt, beziehungsweise sehr erschwert. Zurück nach Tunesien ist aber auch keine Option, denn dort droht ihm ja auch eine Haftstrafe. Am 18. Mai 2015 wird er aus dem Gefängnis entlassen. Er wird aber weiterhin festgehalten in sogenannter Abschiebehaft. Italien möchte ihn nach Tunesien abschieben. Das gelingt ihnen aber nicht. Eine direkte Abschiebung nach der Haft ist nicht möglich, da er keine gültigen Papiere hat. Es ist unklar, wer er überhaupt ist, und die Behörden in Tunesien reagieren nicht auf die Anfragen der italienischen und sind auch nicht bereit, ihn einfach so zurückzunehmen. Die tunesischen Behörden lassen eine Frist von 30 Tagen verstreichen, und so müssen die Italiener ihn freilassen. Sie können ihn zwar aus Italien verbannen, aber weiter festhalten können sie ihn nicht. Und so ist er am 17. Juni 2015 einfach frei. Und ja, das ist der erste Punkt, an dem man sich denkt, WTF? Aber es werden noch mehr dieser Gedanken kommen. 2015 gibt es in der europäischen Sicherheitsstruktur noch deutliche Mängel. Es gibt noch kein einheitliches Fingerabdrucksystem oder eine einheitliche Datenbank. Wenn italienische Behörden etwas eintragen, können das andere europäische Länder nicht so einfach sehen. Somit sind Prozesse extrem verlangsamt und es gibt viele Schlupflöcher. Der Mann nutzt diese Schlupflöcher. Er reist, nachdem er Italien freigelassen hat, nach Deutschland. Doch auch im deutschen System gibt es Mängel und Schlupflöcher. Durch den Föderalismus hat Deutschland insgesamt 34 Geheimpolizeien. Jedes Bundesland hat seine eigene Polizei, das Landeskriminalamt und seinen eigenen Verfassungsschutz, das Landesamt für Verfassungsschutz. Dazu gibt es jeweils noch eine Bundesbehörde, das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ziel ist es, dass diese 34 Behörden gut koordiniert sind und miteinander korrespondieren, ineinander greifen und sich gegenseitig kontrollieren. Das funktioniert bis zu diesem Zeitpunkt mal besser, aber auch mal schlechter und hier leider Zweiteres. Als er nach Deutschland kommt, lässt er sich das erste Mal in Freiburg registrieren, unter einem anderen Namen in Dortmund und so weiter. In Deutschland nutzt er insgesamt 12 Identitäten, sodass es schwer ist, jede Registrierung, jede Kontrolle auf ein und dieselbe Person zurückzuführen. Er wechselt nicht nur sehr häufig seine Identitäten, sondern auch die Bundesländer, was es den deutschen Behörden, wie oben beschrieben, nicht einfacher macht. Von seinen Vorstrafen, denen in Italien und denen in Tunesien, weiß in Deutschland zunächst niemand. Kurz nach seiner Ankunft in Deutschland taucht er im Ruhrgebiet in die islamistische Szene ein. An der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gibt es eine Gruppierung um einen radikalen Prediger namens Abu Wala. Dieser schließt er sich an und hier trifft er auch auf einen V-Mann des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen. Als V-Mann oder V-Frau bezeichnet man eine private Person, die der Polizei Hinweise zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten geben und deren Identitäten aber geheim sind, die also nicht als Polizistin ausgebildet ist und zum Beispiel aus bestimmten Kreisen Informationen liefert, weil sie dort eingeschleust ist. Der Deckname dieses V-Mannes ist Murat. Murat gilt beim LKA Nordrhein-Westfalen als sehr vertrauenswürdig. Er ist tief in die islamistische Szene um Abu Wala eingetaucht und wird irgendwann zu einem Vertrauten des radikalen Predigers. Als der Mann, der die Schlupflöcher der deutschen Behörden so gut ausnutzt und dann im Herbst 2015 beim Eintauchen in den radikalen Islamismus auf Murat trifft, könnte man denken, da haben die Behörden nochmal Glück gehabt. Murat kommt dieser Mann merkwürdig vor und er hängt sich an ihn dran. Sie kochen zusammen, Murat geht mit ihm zu den Sozialbehörden, um Sozialgeld zu beantragen. Sie übernachten gemeinsam in Matratzenlagern, in Moscheen und fahren immer wieder von Nordrhein-Westfalen nach Niedersachsen, nach Hildesheim, zum Hauptquartier der Gruppierung um Abu Wala. Am 19. November 2015, genau ein Jahr und ein Monat vor dem Anschlag in Berlin, 6 Tage nach den Anschlägen in Paris und 2 Tage nachdem ein Fußballspiel in Hannover wegen Terrorverdachts abgesagt wurde, schreibt Murat einen ersten Bericht an das LKA Nordrhein-Westfalen und berichtet über den Mann, mit dem er vorgibt, gut Freund zu sein. Er berichtet, dass dieser ihm komisch vorkomme, dass er behaupte, Schnellfeuerwaffen aus Frankreich besorgen zu können und dass er über Sprengstoff, den Islamischen Staat, rede und davon einen Anschlag in Deutschland begehen zu wollen. Das LKA NRW nimmt diesen Bericht ernst, identifiziert den Mann und ab da haben sie ihn als potenziellen Attentäter in ihrem Visier. Die Identifizierung läuft übrigens dadurch, dass sie in Italien nachfragen, wer er denn sei. In Deutschland gibt es das sogenannte Gemeinsame Terrorabwehrzentrum, kurz GTAZ, mit Sitz in Berlin. In Deutschland gibt es das sogenannte Gemeinsame Terrorabwehrzentrum, auch GTAZ, mit Sitz in Berlin. Jede der umgenannten 34 Behörden haben dort eine Vertreterin oder einen Vertreter. Im GTAZ werden potenzielle Gefahrenfälle vorgestellt und diskutiert. Ende 2015 stellen die VertreterInnen vom Landeskriminalamt NRW den Mann vor. Sie glauben, dass ihm ein Anschlag zuzutrauen ist. Das Bundeskriminalamt, welches für das Gitter zuständig ist, ist davon nicht überzeugt. Sie zweifeln an der Vertraulichkeit des V-Mannes Murat. Es gibt weitere 4 Sitzungen, in denen über den Mann diskutiert wird. Am 17. Februar 2016 kommt es zu einem Streit zwischen den Behörden aus NRW, die vor ihm warnen, und dem BKA, das diese Warnung nicht glaubt. Es soll die Gefahreneinstufung des Mannes stattfinden. Hierfür gibt es eine Skala, 1 bis 8. 8 ist eher nicht so gefährlich und 1 ist brandgefährlich. Der Mann wird vom BKA zunächst mit einer 7 eingestuft. Nach der Diskussion mit NRW wird er auf eine 5 hochgestuft. Eine 5 heißt, dass ein Anschlag eintritt, ist eher unwahrscheinlich. Das BKA hat sich also gegen die Behörden in NRW durchgesetzt. Bis Ende November 2016 ist er in diesen Gesprächsrunden immer wieder Thema. Ende Februar 2016 reist der Mann mit einem Flixbus von Dortmund nach Berlin. Er verlässt also Nordrhein-Westfalen. Das Landeskriminalamt in NRW, das ja besorgt ist, dass er einen Anschlag planen könnte, aber es natürlich nicht weiß, hat sein Handy geortet und sehen das. Sie wollen die Berliner Behörden warnen, können zunächst aber niemanden erreichen. Als sie dann jemanden erreichen, wird vereinbart, dass der Mann bei Ankunft in Berlin observiert wird, um ihn weiter zu beobachten, ihn aber nicht zu warnen. Gegen 8 Uhr morgens kommt er am ZOB in Berlin an. Doch anstatt unauffällig observiert zu werden, wird er aus dem Bus rausgeholt und mit zum LKA Berlin genommen. Dort wird er, sein Gepäck und sein Handy durchsucht und dann wird er gehen gelassen. Aber nun ist er also gewarnt, dass er im Radar der Behörden ist. Um seine Verfolger abzuschütteln, fährt er U-Bahn, springt in letzter Sekunde aber wieder raus, läuft durch Einkaufspassagen, durch Getümmel. Er wusste also ganz genau, dass er jetzt observiert wird. Ich möchte hier auf jeden Fall nochmal die Bemühungen des Landeskriminalamtes NRW erwähnen. Sie haben die Aussagen ihres V-Mannes sehr ernst genommen und waren davon überzeugt, dass hier eine Gefahr herrscht. Der V-Mann berichtet, wie radikal er redet. Sie drängen auch außerhalb des GTATs das BKA dazu, den Fall zu übernehmen. Das BKA lehnt aber ab. Sie sagen, dass wenn sich das Gerede, dass der Mann sich Waffen aus Frankreich besorgen will, irgendwann verdichtet, dann würden sie sich den Fall annehmen. Im Moment gäbe es dazu weder Anlass noch Kapazitäten. Daraufhin gehen die Behörden in NRW zu einem Staatsanwalt, um eine Verhaftung des Mannes zu erfragen. Dem Staatsanwalt liegt jedoch zu wenig vor. Im nächsten Schritt versuchen sie es bei der Ausländerbehörde des Innenministeriums in NRW. Sie fragen nach einer Abschiebung für den Mann. Laut § 58a des Ausländerrechts können EinwanderInnen ohne Ankündigung abgeschoben werden, wenn eine terroristische Gefahr von ihnen auszugehen droht. Dieser Paragraph wurde nach dem 11. September 2001 eingeführt. Doch auch von dieser Behörde werden sie abgewiesen. Bis zum Anschlag am Breitscheidplatz wurde dieser Paragraph noch nie eingesetzt. Im Sommer 2016 überfällt der Mann mit einem Komplizen ein Lokal in Berlin, das zu einem Drogenclan gehört. Er verletzt mit einem Gummihammer einen Mann schwer, schlägt ihn mehrfach ins Gesicht. Sein Komplize sticht mit einem Messer auf einen anderen ein. Bei diesem Überfall ging es vermutlich um Revierkämpfe für Drogenhandel. Wird also nicht mit Islamismus eingestuft. Obwohl die Polizei ihn identifizieren kann und durch eine Videoaufzeichnung auch Beweise hat, wird er nicht festgenommen. Nach diesem Ereignis hat er Angst vor dem Clan, den er angegriffen hat, denn er rechnet damit, dass sie zurückschlagen werden. Also möchte er in Berlin und Deutschland verlassen. Am 20. Juli 2016, 14 Tage nach dem Überfall, steigt er in einen Bus in die Schweiz nach Zürich. Da er ja aber observiert wird, bekommt die Polizei das mit. Und anders als die Italiener zuvor, beschließen sie in einer Krisensitzung, dass sie ihn nicht einfach ausreisen bzw. in die Schweiz einreisen lassen können. Sie kontrollieren ihn am Bodensee, dem letzten Halt vor der Schweiz, und lassen ihn nicht ausreisen. Jedoch wird er auch hier wieder nicht festgenommen. Auch hier ist das Problem wieder, dass die verschiedenen Behörden nicht richtig ineinander greifen. Es passiert nicht, dass alle Erkenntnisse und Bedenken über diese Person zusammengefügt werden und erkannt wird, was für eine Gefahr von ihm ausgeht. Neben der Gefährdervermutung hätte es juristisch durch einige Drogendelikte und auch Gewaltdelikte, wie in der Bar von dem Clan, Möglichkeiten gegeben, ihn festzunehmen. Er ist also wieder in Berlin, wird weiter überwacht, seine Telefonate abgehört und Chatnachrichten gelesen. Sie hören, dass er Sprachnachrichten verschickt, in denen er das mutmaßliche Codewort benutzt für einen Anschlag machen. Sie lesen, dass ihm in Deutschland ein Kontaktpartner dafür zugewiesen werden soll. Es wird aufgrund der Hintergrundgeräusche und der Lokalisierung seiner Chatpartner davon ausgegangen, dass es sich hierbei um IS-Kämpfer aus Libyen handelt. Da die Sprachnachrichten aus dem Arabischen ins Deutsche übersetzt werden und natürlich ständig Codewörter und Codephrasen benutzt werden, bleiben die Kernaussagen der Nachrichten Interpretationssache. Und während das LKA NRW, das ja eh schon sehr besorgt ist, hier ihre Bestätigung der Gefahr rein interpretiert, ist das BKA noch immer nicht wirklich überzeugt. Dann hören die Nachrichten auf. Im Herbst 2016 stoppen plötzlich auch seine kleinen kriminellen Vergehen. Er hört auf, Drogen zu nehmen, damit zu handeln, und die Telefonate über Drogendeals hören auch auf. Und er verhält sich auch ansonsten unauffällig und zurückgezogen. Im Nachhinein wird dies als Zeitpunkt erachtet, an dem er sich final zum Anschlag entschlossen hat. Tragischerweise interpretieren die Behörden sein Verhalten und diese Drogendelikte so, dass er sich von der Radikalität zum Kleinkriminalismus gewendet hat. Und als das stoppt, meinen sie, er habe sich von der Kriminalität wegentfernt und hören auf, ihn zu observieren und auch abzuhören. Und ja, er entfernt sich von der Kriminalitätsebene weg, entwickelt sich jedoch zum Terroristen. Und er ist jetzt vom Bildschirm der Behörden verschwunden. Die letzte Chance. Am 19. September 2016, 2 Monate vor der Tat, meldet sich der marokkanische Geheimdienst beim BKA, das erste von insgesamt 4 Mal. Sie warnen das BKA, sagen, dass sie den Mann im Visier haben. Wie es dazu kam, bleibt unklar. Sie sagen aber, dass er einer Terrorzelle angehört und dass sie den Verdacht haben, dass sie etwas planen. Sie schicken Fotos, Adresse und eine Handynummer von ihm. Das GTAZ berät sich nach diesen Hinweisen nun also wieder zu diesem Mann. Man einigt sich Anfang November darauf, dass der Verfassungsschutz sich nochmal mit den marokkanischen Behörden in Verbindung setzen soll und nochmal genaueres erfragen soll, ob sie mehr wissen und so weiter. Doch der Verfassungsschutz geht dieser Abmachung nicht nach, mit der Begründung, dass sie den Marokkanern nicht preisgeben wollen, was sie so alles wissen. Stattdessen wenden sie sich an die CIA in den USA, wo jedoch nichts herumkommt. Die Hinweise der Marokkaner verebben also im Sand. Eine Überwachung findet ja eh schon nicht mehr statt. Und sie wird auch nicht mehr aufgenommen. Um die Tragik der zeitlichen Abläufe noch etwas zu verdeutlichen, die Sitzung des GTAZ, bei dem der Verfassungsschutz beauftragt wird, sich nochmal mit Marokko in Verbindung zu setzen, ist am 2. November. Und später kommt heraus, dass der Mann am 1. November, also einen Tag zuvor, sein Bekennervideo aufgenommen hat. Er ist also zu dem Zeitpunkt, in dem das BKA immer noch zweifelt, mehr als entschlossen. Am 19. Dezember besucht er von 18.30 Uhr bis 19.07 Uhr die Fusilat-Moschee, die heute als Brutstätte für Terrorismus gilt und geschlossen ist. Die Moschee liegt ganz in der Nähe des Friedrich-Krause-Ufers. Lukasz Urban ist 37 Jahre. Er wohnt in der Nähe von Stettin in Polen und arbeitet als Fernfahrer bei der Firma seines Onkels. Gerade hat er auf seinem silbernen Lastwagen 25 Tonnen Stahl geladen, die er am nächsten Tag bei ThyssenKrupp abladen wird. Er ist jedoch schon am Vorabend angekommen und parkt sein LKW am Friedrich-Krause-Ufer, direkt vor ThyssenKrupp. Hier die Nacht zu verbringen, ist zu anderen Plätzen, an denen er schon warten musste, recht angenehm. Er geht einen Döner essen und kehrt dann zu seinem LKW zurück, um sich auf die Nacht vorzubereiten. Er ist gerade dabei, sein Nachtlager zu richten, da wird die Fahrertür aufgerissen und Lukas mit einer Waffe bedroht. Er versucht sich zu wehren, es gibt eine Rangelei und dann schießt der Mann auf Lukas Kopf. Er trifft ihn an der Schläfe. Lukas ist tot, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war. Der Mann hatte schon ein paar Tage zuvor am Friedrich-Krause-Ufer, an dem häufiger LKWs geparkt werden, gecheckt, ob einer von ihnen unverschlossen ist. Ohne Erfolg. Jetzt hat er aber, was er braucht. Seine Waffe für sein Vorhaben. Er fährt los. Lukas Leiche neben sich auf dem Beifahrersitz. Es ist 19.34 Uhr. Er fährt durch Berlin, chattet währenddessen mit einem mutmaßlichen Anleiter. Er fährt zunächst am Breitscheidplatz vorbei, dreht eine kleine Schleife, hält an einer Ampel und dann ist 20.03 Uhr. Ein Knall, Schreie, Chaos, Angst. Sascha ruft nach Angelika, sie antwortet. Er hat unvorstellbare Schmerzen. Unzählige Knochen in seinem Körper sind gebrochen. Die rechte Seite hat es besonders erwischt. Doch egal, die Schmerzen sind jetzt unwichtig. Wo ist Angelika? Wo ist seine Mutter? Sie antwortet, er findet sie. Um zu ihr zu kommen, muss er allerdings erst ein paar Trümmer zur Seite räumen. Umstehende helfen ihm dabei. Und dann sieht er sie. Und er sieht auch das Ausmaß ihrer Verletzungen. Er denkt noch, das sieht überhaupt nicht gut aus. Angelika überlebt den 19. Dezember 2016 nicht. Auf dem Weihnachtsmarkt werden mit ihr noch 11 weitere Menschen aus dem Leben gerissen. Ein LKW-Fahrer wird erschossen und 100 weitere werden verletzt. Viele davon schwer. Es dauert 2 Tage, bis alle Opfer identifiziert sind. Es ist der schwerste islamistische Terroranschlag, den Deutschland je erlebt hat. Sascha überlebt, er ist jedoch sehr schwer verletzt. Seine körperlichen Verletzungen heilen nur langsam und er muss wieder neu laufen lernen. Aber er schafft es. Er möchte wieder als Pilot arbeiten und er möchte sogar nach Berlin ziehen. In seinem Geschirrschrank steht eine Tasse, die er jedoch nie benutzt, von einem Glühweinstand. Sie ist dunkelblau, auf ihren Weihnachtsbaum und die Aufschrift Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Ich war da.
Ich muss mich auch kurz erfassen.
Puh, ja, das ist echt ein Thema, was so Nahheit ist immer mal wieder, ne? Und was immer wieder kommt.
Das ist natürlich ein Ereignis, das uns alle natürlich so ein bisschen traumatisiert hat. Da habe ich auch während der Recherche was gelesen. Ich glaube, es ist ein Staatsanwalt, das gesagt hat, dass Opfer von einem Terroranschlag zusätzlich zu dem persönlichen Trauma, das sie erleben, noch zusätzlich zu verarbeiten haben, dass sie anstelle des Staates getroffen wurden. Also dass sie eigentlich nicht das Ziel waren und jetzt halt persönlich trotzdem darunter leiden.
Ja, und willkürlich halt einfach.
Ja, ich dachte, ein Jahr, wo es keine Weihnachtsmärkte gibt, ist eigentlich der beste Zeitpunkt, um sich über diesen Fall nochmal zu informieren. Natürlich hat man das ja alles mitbekommen und auch das Ganze, ich nenne es jetzt einfach mal Versagen der Behörden. Aber das jetzt nochmal so chronologisch aufzuarbeiten, war für mich auch echt heftig, muss ich sagen. Und ich habe viele persönliche Schicksale gelesen, gesehen und ich war während des Falls echt häufig, musste ich mich sehr zusammenreißen, habe auch immer wieder überlegt, ob ich das wirklich machen soll, den Fall wirklich vortragen soll. Ja, habe mich jetzt eben, wie gesagt, doch dafür entschieden. Aber fand es krass, also wie das alles so zusammenspielt und was da alles schiefgelaufen ist. Und ich sag's einfach mal, wie vermeidbar es gewesen wäre.
Was ich aber eigentlich ja ganz gut finde, wenn ich darüber nachdenke, ist, dass ich schon das Gefühl hatte, dass die Gesellschaft sich da nicht so von beirren lässt. Also klar ist man da eingeschränkt und man macht sich Gedanken und man hat auch vielleicht manchmal ein komisches Gefühl, wenn man jetzt auf den Weihnachtsmarkt geht, aber so generell habe ich schon das Gefühl, dass man es trotzdem genießen kann.
Und aber hast du ein komisches Gefühl, wenn du auf den Weihnachtsmarkt gehst?
Nee.
Weil ich habe nämlich eher das Gefühl, dass uns das gar nicht verändert hat.
Ja.
Sondern dass wir einfach weiterhin unsere Freiheit, unser Leben so leben, wie wir es auch davor gelebt haben. Klar sieht man die Pöller, die überall rumstehen, aber wir sind dadurch ja nicht eingeschränkt.
Nee, genau, richtig.
Und oh, crazy. Ich muss mal kurz an die Tür.
Warum? Was?
Es hat geklingelt.
Ach so.
Oh, der arme Postbote war völlig außer Atem.
Oh nein.
Das war nicht mal für uns, sondern ich glaube für jemanden, der ganz unten wohnt.
Oh nein, das ist ja jetzt jeden. Oh Gott.
Ja. Oh, da fällt mir an, ich habe auch noch irgendwo ein Paket.
Ja, so schnell wird man rausgerissen.
Ja, so schnell wird man rausgerissen. Ja, aber das wollte ich noch sagen, dass ich finde, und das haben auch so meine Recherchen ergeben, wir uns nicht haben beirren lassen, sondern einfach unser Leben weiterleben wie zuvor. Und ja, uns nicht von irgendwelchen Spinnern unsere Freiheit nehmen lassen und uns einschränken lassen.
Genau. Wie sagt man so schön? Der Angst ins Gesicht lachen, ne? Genau. Ja, ich glaube auch, man muss da einfach so ein bisschen irgendwie sich davon lösen. Ja.
Also nichtsdestotrotz sollte man es nicht vergessen.
Nee, natürlich nicht. Das ist klar. Ja.
Ja.
Tja. Also, ihr merkt, wir arbeiten noch so ein bisschen am Konzept Crossover. Weil eigentlich...
Ja. Es ist natürlich blöd, immer so einen schweren Abschluss zu haben. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Auch jetzt gerade bei so einer Weihnachtsfolge ist es natürlich ein bisschen schade, wenn man dann so einen schweren Abgang hat.
Ja.
Ja, wir fallen noch ein bisschen dran, wie wir euch positiver aus der Folge entlassen können.
Genau, also wir sind ja am Lernen.
Am Lernen,
ne?
Genau. Ja.
Und ich hoffe, dass ihr da mit uns ein bisschen Geduld habt. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, könnt ihr uns das
gerne
immer sagen.
Mit. Wir haben ja jetzt einen Instagram-Account.
Ja, und da könnt ihr uns folgen und uns schreiben. Und wir antworten dann eigentlich auch. Und freuen uns da sehr. Wir lächeln euch zu durch das Mikro.
Was wir noch sagen müssen, ist, dass wir noch nicht sicher sind, ob das vielleicht unsere letzte Folge für dieses Jahr war.
Ah ja, stimmt.
Weil das C-Wort gerade sehr stark im Umlauf ist und ja auch immer mehr Einschränkungen kommen. Und ja, wir auch Weihnachten beide bei unseren Familien sein wollen, müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie wir das jetzt hinbekommen zum Ende dieses Jahres.
Genau.
Ob wir es hinbekommen. Deswegen folgt uns auf Instagram, weil da werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen, wenn wir noch eine Folge
machen. Immer diese Eigenwerbung hier.
Ja. Ja. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr könnt es genießen, eure Liebsten sehen. Und dann würde ich sagen, bis demnächst.
Bis dann. Ich beende immer meine Sprachnachrichten, die ich sowohl an Carmen als auch an andere verschicke, mit den Worten, okay, bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.